SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Es war wieder Morgen, als sie zwei Tage später die deutsche Grenze überquerten. Bei einem Halt hörte Caroline, wie jemand unter den zugezogenen Wagenfenstern auf dem Bahnsteig hin und her lief und etwas rief. Ohne zu wissen, warum, fühlte sie sich gestört. Als sich der Zug wieder in Bewegung setzte, wurde ihr klar, was es gewesen war. Felden! Felden! Sie stand auf und zog sich an. Wenig später wurde ihr ein ganzer Stoß Telegramme gebracht. Sie waren alle für Jules bestimmt. Aber Jules, so hoffte sie, schlief noch. Deshalb legte sie die Telegramme zur Seite. Als der Zug in den ersten großen Bahnhof einfuhr, war sie bei ihm. Er war gerade aufgewacht und Pedro machte sich an einem Spirituskocher zu schaffen. Es regnete und Jules sagte, es regne. Wieder glaubte sie, seinen Namen zu hören. Sie erwarteten nicht, irgendwelchen Bekannten zu begegnen, bevor sie nach Berlin kamen. Sie beugte sich aus dem Fenster. Ein paar Männer traten heran und fragten nach Baron Felden. »Wer sind Sie?« wollte sie fragen und begriff, dass es Reporter waren. »Mein Mann fühlt sich nicht wohl.« Sie versuchte ihnen mit dem Körper die Sicht nach drinnen zu versperren. »Was wollen Sie?« Aber Caroline sprach nur wenig Deutsch und ihre Sätze fanden keine Beachtung. Schon bildete sich eine Menschentraube unter dem Fenster. »Da ist er«, sagte einer. »Was ist denn?« rief Jules auf Französisch vom Bett aus. »Bitte gehen Sie weg«, sagte Caroline. »Ich komme nach draußen und rede mit Ihnen.« »Ist das die französische oder die jüdische Dame?« Caroline hatte verstanden. Sorgfältig auf Hauptwörter und Grammatik achtend, erklärte sie, »Ich bin die englische Frau.« »Sie hat die Hochzeit ausfallen lassen.« Pedro kam und wollte das Fenster hochschieben. Caroline hinderte ihn daran. »Was wollen Sie?« fragte sie nach unten. Doch nun war einer der Männer schon im Gang. Hinter Caroline öffnete sich die Tür und er trat ein. »Sie und Ihresgleichen glauben wohl, Sie können hier immer noch machen, was Sie wollen.« »Guten Tag«, sagte Jules. Er trug einen Morgenmantel und hielt ein kleines Silbertablett mit einer Tasse China-Tee vor sich. Das Abteil roch nach Cuir de Russie und frischer Luft. »Doña Carolina, soll ich ihn rauswerfen?« fragte Pedro. Der Mann hatte eine brennende Zigarre im Mund behalten. »Verzeihen Sie die Störung. Muss das sein, dass Sie so mit uns reden?« »Jedenfalls sind die Schergen des Großherzogs noch nicht aufgetaucht, um sie zu beschützen, wie ich sehe.« »Et c'est la Révolution?« fragte Jules. »Cela tombe bien.« »Ihr Freund, seine königliche Hoheit, der Großherzog von Baden. Sie sind hier in Karlsruhe, falls Ihnen das entgangen sein sollte.« »Seine Hoheit schickt Sie?« fragte Jules. In diesem Augenblick entstand neue Unruhe im Korridor. In der Tür erschienen zwei weitere Männer. Der Schlafwagenschaffner war nirgendwo zu sehen, aber Marie stellte sich ihnen in den Weg. »Schämen Sie sich«, sagte sie. »Hat die etwa auch einen Posten bei den Leibdragonern?« »Wir vertreten hier das deutsche Volk«, sagte der Mann mit der Zigarre zu Jules. Da ging Caroline auf sie los, diesmal in Englisch. »Gentlemen«. Ihr Wortschwall hätte vielleicht Eindruck gemacht, wenn nicht alle Männer gleichzeitig angefangen hätten, auf Jules einzureden. Jules fiel in Ohnmacht. So erfuhr sie erst später von Marie, was er schon in jenem Augenblick gehört hatte. Rittmeister Johannes von Felden war von einem Soldaten seines eigenen Regiments erschossen worden. Ich habe nicht vor, den Felden-Skandal hier in allen Einzelheiten darzustellen. Selbst wenn ich wollte, wäre ich dieser Aufgabe kaum gewachsen. Seine erste Phase war vorüber, als ich geboren wurde, und die zweite erlebte ich, ohne etwas davon mitzubekommen. Mein Wissen über die Institutionen, das Regierungssystem und das Meinungsklima im kaiserlichen Deutschland ist bruchstückhaft, instinktiv und ohne Zweifel in vielen Punkten ungenau und nicht besonders originell. Außerdem ist es ein retrospektives Wissen und hat sich mir so unauslöschlich eingeprägt, dass nachträgliche Korrekturen ihm fast nichts anhaben können. Es ist auch ein unheimliches Wissen, wie man es vielleicht von einem Haus erlangen würde, in dem man nur mit einer Kerze in der Hand herumgeht. Die Bernin-Papiere sind nie veröffentlicht worden. Und heute glaubt man, sie seien vernichtet worden. Zeitungsartikel aus jener Zeit wird man wahrscheinlich noch finden. Ich habe sie nicht angesehen. Ich glaube auch nicht, dass ich es je tun werde. Was ich erfuhr, das stammt, wie alles in dieser Geschichte, aus zweiter und dritter Hand. Es kam als Stückwerk und in Rätseln, nach und nach oder schlagartig, durch Hörensagen oder als Klatsch, durch Erzählen, durch Berichte, die denen, die sie mir gaben, alles bedeuteten und indem ich zwei und zwei zusammenzählte. In Spanien bin ich nie gewesen. Das Paris vor dem ersten großen Krieg, das Paris, in dem meine Mutter als junge Frau die Seine überquerte, um Sarah zu treffen, in dem sie mit Jules durch die Tuilerien spazierte, kenne ich nur aus Worten und Bildern. Ich bin auch nie nach Deutschland zurückgekehrt. Bis auf einen sind die Menschen jener Zeit noch während meiner Kindheit aus meinem Leben verschwunden. Ich habe sie nicht wiedergesehen. Heute sind sie alle tot. Ihre Häuser stehen nicht mehr. Ihre wenigen Nachkommen müssen über drei Erdteile verstreut leben. Wenn ich es mir vornehme, es würde mir schwerfallen, sie zu finden. Diese Geschichte ist zu Ende. Reglos liegt sie in einer Vergangenheit, an der sich nichts mehr ändern lässt. Unberührbar abgeschlossen, wie in einem versiegelten Glasbehälter. Für mich ist sie nie neu gewesen. Jede zweite Hand hatte eine erste berührt. Jedes Bruchstück hat ein anderes aufgewirbelt. Jener Satz war der Schlüssel zu einem nie vergessenen Blick. Dieses Geflunker strafte jenes ältere Lügen. Diese Andeutung erhellte Worte, die ich irgendwann zufällig mit angehört hatte. Jene Erzählung ließ die Stimmung eines ganzen Winters auferstehen. Welche Erinnerungen gehören Ihnen? Welche mir? Ich weiß von keiner Zeit, in der ich nicht schon von den Erlebnissen anderer geprägt gewesen wäre. In gewissem Sinne ist das hier meine eigene Geschichte. Der Oberst, in dessen Regiment Johannes diente, war in den Ruhestand getreten. Er gehörte nicht zu denen, die man zu Generälen macht. Sein Nachfolger war ein neuer Besen aus dem Norden. Er ging seine Listen durch und stellte fest, dass zu seinen Untergebenen ein Rittmeister gehörte, der für ein Gestüt zuständig war und sich noch nicht zum Rapport gemeldet hatte. Er erkundigte sich und erfuhr, dass der Rittmeister noch nie zum Rapport erschienen war. Der Oberst fragte weiter, aber weitere Antworten bekam er anscheinend nicht. Das war schon immer so. Wir haben den Rittmeister hier nie gesehen. Der Major weiß Bescheid. Doch leider hatte der Major gerade einen langen Urlaub genommen. Seine Gesundheit war angeschlagen und er verbrachte den Winter mit seiner Frau auf Madeira. Der Oberst, dem auf seinem neuen Posten so manches missfiel, erklärte im Casino, er werde den Rittmeister kommen lassen. »Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun, Herr Oberst.« »Wie bitte?« »Er wird nicht kommen.« »Rittmeister von Felden wird nicht kommen.« »Wenn Sie es genau wissen wollen, Herr Oberst, er soll nicht ganz richtig im Kopf sein.« »Der Rittmeister?« »So heißt es. Unerhört.« »Vielleicht liegt es daran, dass er langsam alt wird. Er ist länger da draußen, als irgendjemand hier seinen Dienst tut. Er muss furchtbar alt sein.« »Ein Rittmeister?« sagte der Oberst. »Nein, nein, da muss ein Irrtum vorliegen. Um die Pensionierung kommt er nicht herum.« »Der Großherzog soll sich besonders für ihn interessiert haben, seine Mutter ebenfalls.« »Welcher Großherzog?« »Unser Großherzog, Herr Oberst.« »Ich werde ihn sofort kommen lassen«, sagte der Oberst. »Ich würde dem Major schreiben, Herr Oberst, wirklich. Ins Ausland wegen einer Sache, die sich 20 Kilometer von hier abspielt?« So bestellte der Oberst den Rittmeister zu sich. Und als Johannes nicht kam, bestellte er ihn noch einmal, und diesmal schickte er zwei seiner Leute, einen Sekondleutnant, der ebenfalls aus dem Norden kam, und einen Feldwebel. Der eine hieß von Putnitz, der andere Schale. Johannes Bursche, schon durch die erste Aufforderung des Obersten alarmiert, versuchte, Johannes eine Uniform anzuziehen. Johannes bekam es anscheinend mit der Angst zu tun und wehrte sich. Er wälzte sich auf dem Boden herum und versuchte, den Rock abzustreifen. Sofort half ihm der Bursche beim Ausziehen und schaffte es auch, ihn zu beruhigen. Dann begab er sich zu den Abgesandten des Obersten und bat sie, den Rittmeister nicht heute besuchen zu wollen. Der Rittmeister sei nicht wohlauf. Der Leutnant musterte den Burschen, der in Reithosen und einer gestreiften Jacke vor ihm stand, und erklärte, sein Befehl laute, mit dem Rittmeister zu sprechen. Dann betraten der Leutnant und der Feldwebel Johannes Zimmer. Der Leutnant schlug vor dem ranghöheren Offizier die Hacken zusammen und meldete sich in einem Ton, von dem man hätte annehmen können, Johannes habe ihn längst vergessen. Doch Johannes fletschte die Zähne und sprang ihm an die Gurgel. Was dann geschah, ist nie ganz geklärt worden. Der Angriff muss mit großer Wut und sehr plötzlich erfolgt sein, und von Putnitz stieß einen Schrei aus. Der Feldwebel behauptete später immer, es sei ausdrücklich ein Hilferuf gewesen. Von Putnitz bestritt dies in seinen Aussagen, gab allerdings einmal zu, er sei sich nicht sicher. Der Feldwebel zog eine Pistole und gab zwei Schüsse ab. Als der Bursche ins Zimmer stürzte, lag Johannes im Sterben. Der Leutnant blutete aus einer Wunde und redete in seiner Bestürzung wirres Zeug. Der Feldwebel stand da und starrte auf die Waffe in seiner Hand. Der Oberst befand sich in einer schwierigen Lage. Anfangs erkannte er dies nicht. Er stellte Leutnant von Putnitz unter Arrest, legte den Feldwebel in Ketten und wollte eine Kriegsgerichtsverhandlung ansetzen. Zumindest einen von beiden hätte er wohl am nächsten Tag kurzerhand erschießen lassen, wenn nicht Johannes Bursche, der treue Georg, wie man ihn bald nannte, den Kopf verloren hätte. 2 Stunden nach der Tat erschien er auf einem Fahrrad in seinem Heimatdorf außer sich vor Kummer und Entsetzen und stolperte mit dem Ruf, »Sie haben meinen Rittmeister ermordet«, in die Küche seiner Eltern. Dann fuhr er weiter nach Sigmundshofen, wo die Dame wohnte, die er kannte, die den Rittmeister einmal besucht und ihm immer wie eine Schwester geschrieben hatte. Das Haus war geschlossen, aber Clara hielt sich zufällig dort auf, um wie jedes Jahr im Frühjahr eine Woche frische Luft zu schöpfen. Sie war nun 60 und mit ihrer Gesundheit stand es nicht zum Besten. Auf sich selbst hatte sie nie Rücksicht genommen und ihr Körper brachte die Kraft nicht mehr auf, die sie ständig verausgabte. Was sie nun hören musste, bestürzte sie. »Es muss Gottes Wille gewesen sein«, sagte sie. Und dann, »ein Strafgericht.« Sie fragte, »war ein Priester bei ihm?« »Wie ein Kind aus dem Leben gerissen, oh weh!« Der Bursche weinte, und als er Claras Verwirrung sah, weinte er noch lauter. Clara erkannte nicht, dass auch er Trost brauchte. Sie bat ihn, er möge ihr eine Stunde geben, sich zu sammeln. Wenig später tauchte der Bursche mit seiner Geschichte im Wirtshaus des Dorfes auf. Inzwischen hatte der Oberst einen Haftbefehl wegen Fahnenflucht gegen den Burschen erlassen. Und als er mit Clara und einem jungen Priester aus Sigmundshofen-Dorf, den Clara zum Mitkommen genötigt hatte, in der Garnisonsstadt aus dem Zug stieg, wurde er auf dem Bahnsteig festgenommen. Clara versuchte dies zu verhindern und fügte dann ein Wort über die Verhaftung des Burschen den langen Depeschen hinzu, die sie ihrem Mann, ihrem Bruder und Jules telegrafisch übermittelte. Die Nachricht für Jules ging irgendwo in Spanien verloren. Auf Fahnenflucht stand die Todesstrafe, die in Friedenszeiten in eine Haftstrafe umgewandelt werden konnte, oder auch nicht. Später erklärte der Oberst, der Haftbefehl sei eine bloße Routinesache gewesen. Als dem Obersten gemeldet wurde, im Haus des toten Rittmeisters sei eine Verwandte erschienen, behagte ihm das überhaupt nicht. »Sie ist die Schwester des Außenministers«, erklärte ihm sein Adjutant. »Tatsächlich? Na sowas. Sicherlich auch das eine Unregelmäßigkeit.« Dann besann er sich eines Besseren. Er kannte, dass angesichts 3 Beschuldigter Felden als toter Kamerad und Opfer anzusehen sei und beschloss, der Dame sein Beileid zu bekunden. Aber ehe er noch dazu kam, ließ sich schon Clara bei ihm melden. Sie schnitt ihm das Wort ab. »Ein Fall von allergröbster Fahrlässigkeit«, sagte sie. »Wie konnten Sie zulassen, dass er Soldaten zu Gesicht bekommt?«
»Aber gnädige Frau«, sagte der Oberst.
»Auch uns trifft Schuld. Es war ein Fehler, ihn hier zu lassen. Wir hätten Ihnen nicht vertrauen dürfen.« Was er von Clara erfuhr, erschütterte den Obersten tief. War dies die gleiche Armee, in die er sich in Stettin und Schwerin und Lüneburg immer so wohlgemut eingereiht hatte? Er war verstört und wollte nichts mehr hören, aber Clara war nicht zu bremsen. Als sie ihn schließlich verließ, war er so erregt, dass er gegen seinen eigenen Grundsatz für den Umgang mit Regimentsangelegenheiten verstieß und auf der Stelle einen Bericht, eine lange Reihe quälender Fragen an seine Brigade schrieb. Zu seinem Glück, wie sich später herausstellte, denn dieser Bericht rettete ihm zwar nicht die Karriere, ersparte ihm aber die unehrenhafte Entlassung. Noch am gleichen Abend erfuhr er, aus der Stadt seien Reporter gekommen. Er ließ sie verjagen. Die Reporter beschafften sich ein Fahrzeug und machten sich auf den Weg zum Haus des Rittmeisters. So hatten alle drei, der treue Georg, Clara und der Oberst, Anteil daran, dass die Geschichte am nächsten Morgen in der Zeitung stand. Zuerst wirkte sie wie eine kurzlebige Sensation zum Frühstück. In den ersten Tagen lief sie unter dem Stichwort »Der Rittmeistermord«. Dieses Etikett musste man zwar bald fallen lassen, aber irgendwie prägte es die öffentliche Wahrnehmung so nachhaltig, dass sich keine der späteren Benennungen wirklich durchsetzte. Bevor die Woche zu Ende ging, nahm die Geschichte dann eine Wendung ins Grundsätzliche. Als nämlich die neue sozialistische Tageszeitung Fortschritt den ersten einer Reihe von Leitartikeln aus der Feder des fähigsten und forschesten Publizisten seiner Zeit abdruckte, der unter dem Pseudonym Quintus Narden schrieb. Narden war kein junger Mann mehr. Jahrelang war er der Wortführer unter den Kritikern des Heeres gewesen. Er hatte fast ein Monopol auf die Armee, diese ausufernde Zusammenrottung säbelrasselnder Schmarotzer, diesen Staat im Staate, diesen Tummelplatz einer anmaßenden, müßiggängerischen Adelskaste, dieses unablässig wachsende Ungetüm. Der Artikel hatte die Überschrift »Eine Familie«. Er wolle darin den Versuch unternehmen, schrieb Narden, die Laufbahnen dreier Brüder zu skizzieren, dreier Barone, dreier lebenslustiger Männer, aufgewachsen im Schoß des Luxus, obgleich sie nur über wenig Vermögen verfügten. Wie gelang es ihnen da, Vorsorge zu treffen? Ergriffen sie etwa einen Beruf? Ließen sie sich dazu herbei, ein Gewerbe zu erlernen? Zogen sie es überhaupt in Erwägung, zu arbeiten? Es waren andere, die Vorsorge für sie trafen, aber wer? Ihre adeligen Standesgenossen, ihre Frauen, das deutsche Volk. Und wo? Im Staatsdienst, in der Hochfinanz und, so unglaublich manchem Leser dies erscheinen möge, im Reichsheer. So wolle er, Narden, zunächst den Ältesten der drei näher beleuchten. Sein Weg war ein einfacher. Mit 20 Jahren heiratete er die einzige Tochter eines unserer wohlhabendsten Staatsmänner und lebte fortan im Hause von deren Vater, nachdem sein eigenes Patrimonium, ein paar vernachlässigte, überschuldete Hektar Land, veräußert worden war. Er würde dort noch immer wohnen, hätte er diese Bleibe nicht kürzlich mit derjenigen vertauscht, die sein Schwager, der Graf, zeitweilig in der Reichshauptstadt bezogen habe, als er dort nämlich ein Ministeramt in der Regierung übernahm. Als Gegenleistung für eine fast 40 Jahre währende Gastfreundschaft habe sich der Baron zunächst seinem Schwiegervater, sodann seinem Schwager, gelegentlich mit kleineren Schreibarbeiten nützlich gemacht, die, wer weiß, ob ihres Charakters vielleicht einem treupflichtigen, ausgebildeten Beamten nicht hätten anvertraut werden können. Der zweite Bruder habe höher hinausgewollt. Alles andere, nur kein Nesthocker, habe er sich, übrigens ohne erkennbare Qualifikationen, vom Schwiegervater seines Bruders, eben jenem bereits erwähnten Staatsmann und Vater des derzeitigen Ministers, in das diplomatische Korps befördern lassen. Während einiger Jahre habe er diesem mit seiner anerkanntermaßen gewinnenden Erscheinung zur Zierde gereicht und dann ebenso leichtfertig wie unbekümmert den Dienst quittiert. Allerdings nicht ohne sich vorher eine noch viel angenehmere Sinekure in Gestalt eines Ehebündnisses mit unserem israelitischen Geldadel zu sichern.
weder das grundsätzlich Unpassende dieser Verbindung, unpassend nach den Maßstäben seiner eigenen Kaste, noch der deutliche Altersunterschied gegenüber seiner 20 Jahre jüngeren, bereits kränkelnden Braut, noch das offenkundige Widerstreben der Schwiegereltern hätten den kühnen Baron von seinem Vorhaben abzubringen vermocht. Wieder habe er sich auf Reisen begeben und seine junge Frau mit sich genommen, diese sei denn auch bald gestorben. Durch nichts mehr belastet, aber reich begütert, habe sich der Baron, wie stets mit Geringschätzung auf sein Vaterland herabblickend, in der französischen Hauptstadt niedergelassen und dort ein Leben geführt, dessen Einzelheiten auf diesen Seiten keine ziemliche Lektüre abgeben, habe es bei alledem jedoch nicht versäumt, den einstigen Schwiegereltern auch weiterhin seine beflissene und zweifellos einträgliche Aufwartung zu machen. Selbst Vaterpflichten nicht gewachsen, sei es ihm sogar gelungen, den einzigen Spross aus seiner kurzen Verbindung mit ihrem unglücklichen Kind den alten Leuten aufzubürden. Ausweis einer Großzügigkeit auf deren Seite, die umso erstaunlicher sei, als sich bekanntlich gerade dieses jüdische Haus geweigert habe, für die Schulden eigener Sprösslinge aufzukommen. Andererseits vielleicht auch wieder nicht so verwunderlich, wenn man an die Beschützerinnenrolle denke, die eine andere, ebenfalls jüdische, ebenfalls sehr wohlhabende, ebenfalls durch eine Ehe mit besagter Familie verbundene Dame dem Baron gegenüber gespielt habe. Indem sie während mehr Jahren, als man schicklicherweise nachzählen dürfe, als dessen feste Freundin und Gönnerin aufgetreten sei, und dies in einer Einmütigkeit, die eine Trübung erst erfahren habe, als der Baron kürzlich ein zweites Ehewagnis eingegangen sei. Die derzeitige Gemahlin sei, soweit ihm bekannt, eine englische Dame, die über beste Beziehungen zu einflussreichen Kreisen und natürlich über ein beträchtliches Vermögen verfüge. Ohne Zweifel habe der Baron, der seine Gunst nicht leichtfertig verschenke, wieder eine gute Wahl getroffen. Sehr zweifelhaft sei es indessen, ob auch die praktisch denkenden und eher knauserigen Bürger Albions diesem Kuckuck mit der gleichen Freundlichkeit begegnen würden, die die biederen, gutmütigen Deutschen ihm erwiesen. An dieser Stelle hielt Quintus Narden inne, um sich bei seinen Lesern dafür zu entschuldigen, dass er ihre Geduld mit einer derart banalen Geschichte strapaziert habe. Nun jedoch müsse er auf den dritten Bruder zu sprechen kommen. Über diesen Jüngsten, der sich weder besonderer Fertigkeiten noch einer besonderen Bildung rühmen könne und offenbar auch nicht über die Durchsetzungskraft seiner älteren Brüder verfüge, sei wenig mehr bekannt, als dass man im Heer einen Posten für ihn gefunden habe. Daran sei nichts Ungewöhnliches, so wie es in Anbetracht seiner Beziehungen auch nicht überraschen könne, dass er seine Laufbahn im Reichsheer ohne weiteres als Offizier in einem Eliteregiment der Kavallerie begonnen habe. Soweit so normal. Im Laufe der Jahre jedoch habe dieses Wunderkind den Verstand verloren, sei verrückt, schwachsinnig, unzurechnungsfähig geworden. Auch dies sei nicht besonders bemerkenswert. Möglicherweise hätten die Langeweile, die Leere, die Zerstreuung, die Ziellosigkeit und der Leichtsinn seines Daseins die wenigen Fähigkeiten zermürbt, die dieser wenig begabte junge Mann einst besessen haben mochte. Kein seltener Fall übrigens, wie sich bei genauerer Überprüfung der Truppen seiner Majestät wohl herausstellen könnte. Und hier, so schrieb er, müsse er erneut innehalten, denn nun komme ihn der Zweifel an, ob es seiner Feder gelingen werde, derart karge und zugleich drastische Tatsachen einsichtig zu machen. Der Zustand des Offiziers habe sich nicht gebessert. Er müsse, wie sich inzwischen erwiesen habe, schon seit 20 Jahren geisteskrank gewesen sein. Und wo habe er diese Jahre verbracht? Etwa in der Obhut eines seiner Brüder oder eines ferneren Verwandten? In einem privaten Heim? In einer Anstalt? Gewissermaßen ja. Der Offizier habe sie nämlich im Heer verbracht. 20 Jahre. Bis ein gewaltsamer Tod ihn dahinraffte, habe er seinem Regiment angehört, habe seinen Sold bezogen, habe des Kaisers Uniform getragen und sei mit fortschreitendem Alter bis zum Rittmeister befördert worden. Nie habe der Verfasser dieser Zeilen eine hohe Meinung von der Fähigkeit des Militärs gehegt, Fälle von Geistesschwäche in den eigenen Reihen aufzudecken, aber 2 Jahrzehnte. Narden brach ab und erklärte, so sehr schwirre ihm der Kopf, dass er den Versuch jetzt nicht wagen könne, den vorliegenden Tatsachen eine einleuchtende Erklärung zu geben. Er werde sich jedoch hoffentlich bis zum Montag hinreichend erholt haben, um dann unter der Überschrift »Unentdeckt oder vertuscht« einige besonders irritierende Aspekte des Falles zu erörtern. Dieser Artikel musste Aufsehen erregen. »Was sollen wir denn jetzt schon wieder verbrochen haben?«, fragten die Leute im Kriegsministerium. »Besser, wir gehen der Sache nach. Wir können uns doch nicht von diesem Quintus Narden sagen lassen, wer als Offizier in Frage kommt und wer nicht. Besser, wir gehen der Sache nach.« Das Ergebnis war verblüffend. Ein Offizier namens Felden war während der vergangenen 30 Jahre tatsächlich in den Listen des Heeres geführt worden. Aber niemand hatte je von ihm gehört, ausgenommen einige Leute vor Ort, die aber nicht an verantwortlicher Stelle saßen. Unterlagen waren nicht vorhanden. Einen Rapport hatte es nie gegeben. Alle Kommandeure des Regiments, in dem der Rittmeister diente, waren tot, außer dem Vorletzten, den man aber noch nicht erreicht hatte. Der Kriegsminister sprach mit dem Chef des Generalstabs und entschied, die Verhandlung gegen Leutnant von Putnitz und Feldwebel Schale vor dem Kriegsgericht solle vertagt werden. Das Regiment fragt telegrafisch an, ob der Rittmeister mit allen militärischen Ehren beigesetzt werden soll. Selbstverständlich. Nein, vielleicht nicht. Schreiben Sie ihnen, sie sollen warten. Ja, warten. »Ist nicht unser Bier«, sagten die führenden Leute der Regierungsparteien untereinander, »sollen sich die Generäle darüber den Kopf zerbrechen?« »Da bin ich mir gar nicht so sicher. Immerhin haben wir über das Budget abzustimmen.« »Unangenehm für Bernin. Der Kerl, den es getroffen hat, soll der Mann seiner Schwester sein oder sein Schwager oder so ähnlich.« »Haben Sie etwa dieses Drecksblatt gelesen?« »Nur überflogen.« Bernin ist ein gewiefter Bursche. Wenn man das Gleiche doch von der Regierung sagen könnte, dass es ausgerechnet jetzt passieren muss, bevor der Haushalt durch ist. Am Sonntagabend nach dem Erscheinen des Leitartikels von Quintus Narden wurde aus einer Garnison bei Magdeburg gemeldet, eine aufgebrachte Menschenmenge habe sich Zutritt zum Offizierscasino verschafft und ein Individuum mit sich geschleppt, das die Rangabzeichen, den Brustpanzer und den Helmbusch eines Kavallerieoffiziers und um den Hals ein Schild mit der Aufschrift »Ich auch« getragen habe. Der Mob habe es ins Kartenspielzimmer des Casinos begleitet und sei dann lärmend abgezogen. Das Individuum sei, wie sich herausstellte, der Sprache nicht mächtig gewesen und später sei es von Leuten aus einer Nachbargemeinde abgeholt worden, die erklärten, es handele sich um ihren Dorftrottel. Diese Art von Offiziersschelte fand bald überall großen Anklang und war in den ländlichen Teilen Deutschlands viele Jahre ein beliebter Sonntagabendspaß. An eben diesem Sonntag trafen Jules und Caroline in Berlin ein. Es war Abend und der Bahnhof wirkte verlassen. Caroline hatte im Stillen gehofft, dass niemand sie abholen werde, aber Sarah war da. Sarah hatte sich auf den Weg in die Stadt gemacht, um ihre Freundin abzuholen. Sie hatte einen Diener und ein Auto mitgebracht und sie trug die längste Fuchsstola, die man je gesehen hatte, und einen riesigen Hut. »Oh, du! Wie geht es ihm?«, fragte Sarah. »Ich weiß nicht. Du wirst ja sehen. Er glaubt, er hat eine Erkältung.« Sarah sagte, »In der Vossstraße hoffen Sie, dass ihr beide bei Ihnen wohnen werdet. Ihr werdet erwartet.« »Oh, Sarah, was für eine schreckliche Vorstellung. Ist das dein Ernst?« »Du weißt ja, du kannst jederzeit zu mir kommen. Aber ich dachte, wir nehmen ein Hotel.« »Ich an deiner Stelle würde zu den alten Herrschaften gehen«, sagte Sarah, »wirklich.« Julius erschien, in seinen Mantel gehüllt. Er begrüßte Sarah. »Es ist kalt.« »Jules«, sagte Caroline, und Sarah fiel auf, wie laut und zugleich schmeichelnd sie mit ihm sprach. »Sarah sagt, die Merz wollen, dass wir bei ihnen wohnen.«
»Ich wohne immer in der Vossstraße. Ich will doch Henrietta besuchen. Wo ist Henrietta? Warum ist sie nicht hier?« Es ist schon ziemlich spät, sagte Sarah.
Henrietta ist kein Kind mehr, erwiderte Jules verdrießlich.
Und es ist ziemlich kalt.
Es ist sogar sehr kalt, sagte Jules.
Also gut, warum eigentlich nicht? Für ein paar Tage.
Im Auto sprachen sie wenig. Jules zitterte demonstrativ.
Lieb von dir, dass du den weiten Weg gekommen bist und uns abgeholt hast, wo du Bahnhöfe doch gar nicht magst. Ich hatte mit Gustavus gerechnet.
Ach, eine Kleinigkeit.
Sarah sagte nicht, dass Edu sie beschworen hatte, nicht zu fahren.
Trägt man sowas jetzt wirklich? Ich meine, deinen Hut. Ich komme gar nicht davon los.
Man fängt damit an, sagte Sarah.
Wie mutig. Ich würde mich damit nicht auf die Straße trauen.
Das wird sich ändern, sagte Sarah.
Etwas später sagte sie, ich hoffe, du hast mein Telegramm nicht aufdringlich gefunden.
Ich war gar nicht mehr in Madrid, als es kam. Wie lange das schon her ist.
Ich habe es nur geschickt, weil
es war das Einzige, das wir bekommen haben.
Sie kreuzten die Wilhelmstraße.
»Clara ist nicht hier«, begann Sarah von Neuem.
»Ach so?
Sie ist noch da unten. Allein. Sie warten, verstehst du?«
Sie sah zu Jules hinüber.
»Worauf?«
»Dass sie ihn begraben können.«
Caroline hob den Kopf.
»Wir dachten, das sei alles längst vorüber.«
»Nein«, sagte Sarah, »es ist noch längst nicht vorüber.«
»Bitte, Caro, du musst mich entschuldigen. Ich gehe sofort auf mein Zimmer«, sagte Jules. »Mir geht es nicht gut.«
Er hustete.
»Sie sollen mir das Essen nach oben bringen. Henrietta kann heraufkommen und mit mir essen. Und ich möchte, dass Pedro kommt, nicht Gottlieb. Sagst du ihnen das bitte?«
Der Artikel von Quintus Narden am nächsten Morgen begann mit einer Entschuldigung. Man habe ihn auf einige sachliche Fehler aufmerksam gemacht und er beeile sich, diese richtigzustellen. Erstens, Baron Felden habe für seinen Schwager, den derzeitigen Außenminister, keine Schreibarbeiten verrichtet, wie letzte Woche in dieser Zeitung irrtümlich mitgeteilt worden sei. In diesem Zusammenhang solle der Baron erklärt haben, ach, ich kümmere mich gelegentlich darum, wer beim Abendessen als Erster den Speisesaal betritt. Konrad nimmt es mit der Rangordnung manchmal nicht so genau. Unzutreffend sei auch, dass er nie eine nutzbringende Tätigkeit ausgeübt habe. Vielmehr habe Baron Felden einige Jahre ehrenamtlich für das Heroldsamt des Großherzogtums Baden gearbeitet und beziehe nun ein bescheidenes Salär aus seinen kenntnisreichen Beiträgen. Zweitens. Die gegenwärtigen Eheverhältnisse des Barons Julius von Felden seien nicht zutreffend dargestellt worden. Der Verfasser sei über die wirkliche Stellung der Gattin des Barons falsch unterrichtet gewesen. In der Zeit, als sie den Baron kennenlernte, habe sie vergleichsweise unauffällig in Paris gelebt. Ihr privates Vermögen sei bloß auskömmlich. Der Baron und seine Gemahlin hielten sich zurzeit in Deutschland auf. Drittens. Dass Rittmeister von Felden seinen Verstand während des Militärdienstes verloren habe, treffe nicht zu. Inzwischen habe sich vielmehr herausgestellt, dass er schon bei seinem Eintritt ins Heer vor 27 Jahren vollkommen unzurechnungsfähig gewesen sei.
»Worum geht es überhaupt?« fragte Großmama Merz.
Man saß beim zweiten Frühstück.
»Jules muss ihn wegen Verleumdung verklagen«, sagte Emil.
»Und auf Schadenersatz«, sagte Großpapa.
»Ein Prachtkerl von Schwiegersohn«, sagte Markwald.
»Wir werden nicht ungeschoren davonkommen, gnädiger Herr«, sagte Gottlieb.
»Hat wieder jemand zu viel Geld ausgegeben?«,
fragte Großmama.
»Es geht um Jules Bruder, Mama«, sagte Emil.
»Die Regimentstragödie, gnädige Frau«,
»ach, dieser bedauernswerte junge Mann, erzählt es bloß nicht Jules.«
»Nein, bestimmt nicht.«
»Das wird Sarah schon besorgen«, sagte Großpapa auftrumpfend.
»Caroline sah gestern Abend wirklich gut aus«, sagte Emil.
»Ich glaube nicht, dass etwas damit gewonnen ist, wenn man die Sache jetzt vor Gericht zerrt«, sagte Friedrich.
Die Felden müssten beweisen, dass es sich um üble Nachrede handelt, sagte Markwald. Markwald, fragte Emil, bist du Quintus Narden? Ich habe dich schon lange in Verdacht.
Einigen Korrespondenten gelang es, einen für die Verbindung zur Öffentlichkeit verantwortlichen Stabsmajor in die Enge zu treiben.
Er hat sich doch bloß um die Pferde gekümmert, erklärte dieser schließlich.
Als diese Aussage wenig später gedruckt erschien, missfiel sie der Kavallerie genauso wie der Infanterie.
Caroline.
Sarah, bitte, mir gegenüber brauchst du kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Außerdem bist du darin so schlecht.
Dieser widerliche...
Im Großen und Ganzen stimmt alles, nicht wahr?
Wenn ich mir überlege, dass dieser Mann an meinem Tisch gegessen hat.
Ich habe es dir immer gesagt, sagte Edu.
Was hast du mir gesagt? Fragte Sarah.
Und trotzdem, auf Jules passt das doch alles gar nicht, oder?
Dass es für Gustavus genauso wenig gilt, kann ich allerdings nicht behaupten.
Deine langhaarigen Freunde, sagte Edu.
Aber gerade dieser war immer sehr soigné.
Ich verstehe das alles auch nicht besser, als dieser Narden es zu verstehen behauptet, sagte Caroline später, als sie allein waren.
Wirklich ein seltsames Durcheinander.
Es ist furchtbar.
Ja, wenn man jetzt darüber nachdenkt.
Ich muss dir etwas sagen. Ich glaube, Jules hat 30 Jahre lang versucht, nicht daran zu denken. Dann wollte er mit mir darüber sprechen, und ich habe nicht aufgepasst. Ich war zu beschäftigt mit mir selbst, und jetzt ist es zu spät.
Zu spät, das kann man wohl sagen.
Oh, Sarah, wie konnte das alles bloß passieren?
Dir ist doch klar, wer schuld ist, oder?
Wir alle, Sarah.
Die Bernins.
Caroline seufzte.
Weißt du, warum der junge Bernin nie geheiratet hat?
Das habe ich mich schon oft gefragt.
Dabei glaube ich, dass er sich Söhne über alles gewünscht hat. Es heißt aber, er wollte sich seine Wahlchancen innerhalb der Kirche nicht verbauen, falls, wohin man mit einem Kardinalshut eben kommen kann.
Wie bitte?
Es tut mir auch nicht wirklich leid, dass jetzt mal deutlich wird, wie Bernin wirklich ist.
Redet man denn über die Bernins?
Überall, sagte Sarah.
Die Leitartikel im Fortschritt waren auch der Anlass für eine der wenigen uneigennützigen Reaktionen in dieser Affäre. Im Laufe der folgenden Tage bekamen Julius und Gustavus mehrere hundert Briefe von Offizieren aller Dienstgrade, die sich unbekannterweise erboten, in ihrem Namen Quintus Narden zum Duell zu fordern. Die Briefe an Julius öffnete Caroline, und sie fragte sich, ob nicht Dankschreiben, gedruckte Karten, angebracht seien. Einige der an Gustavus gerichteten Briefe gelangten zu den Militärbehörden. Dort reagierte jemand prompt, und überall mussten die Befehlshaber ihre Herren Offiziere darauf hinweisen, dass Herr Narden nicht satisfaktionsfähig sei.
Als Narden davon erfuhr, gab er sich belustigt über seinen Status als Unberührbarer und überschüttete die 300 dünkelhaften Leutnants in seiner Kolumne mit so viel Hohn, dass darüber auch manches aufrechte Bürgerherz in Rage geriet.
Friedrich, was gibt's Neues?
Friedrich Merz warf ein Bündel Zeitungen auf den Tisch. Unruhen in Hamburg, Unruhen in Leipzig, in Kiel droht ein Streik der Hafenarbeiter. Sie fordern, dass der Prozess gegen Feldwebel Schale vor ein Zivilgericht kommt. Aber das Heer will nicht nachgeben.
Das fällt ihnen immer schwer.
Ein Schwurgerichtsverfahren wegen Totschlags.
Schale ist bei den Roten inzwischen ein Held, sagte Edu.
Unruhen in Bremen, Unruhen in Dresden, Pflastersteine gegen die Polizei in Stuttgart, Unruhen in Karlsruhe. Nein, dort demonstrieren sie nicht für den Feldwebel, dort sind sie für den treuen Georg.
Das Heer muss nachgeben, sagte Markwald.
Ich dachte, Clara hätte den armen Kerl inzwischen frei bekommen.
Verehrteste, sagte Friedrich, im Augenblick würde in ganz Deutschland für Clara Berninfelden niemand auch nur einen Finger rühren.
Er hat mir Foxy geschickt, sagte Henrietta, als ich noch ganz klein war, der Bursche von meinem Onkel, der treue Georg. Er kam in einer Schachtel. Onkel Edu, du erinnerst dich doch an Foxy, oder?
Edu, in dessen Haus das Tier sein ganzes Leben verbracht hatte, sagte, aber ja, Foxy. Donnerwetter, in einer Schachtel? Wieso denn das? Der treue Georg? Und warum?
Henrietta, was machst du denn hier?
Wer hat dir das erzählt?
Surtout pas devant.
Ach, Emil, das Kind spricht besser Französisch als du, sagte Sarah.
Dein Onkel hat dir einen Hund geschickt?
Fragte Caroline.
Aber ich wusste es nicht, und es war auch nicht mein Onkel selbst. Er konnte ja nicht, weißt du?
Ihrem Gesicht nach war Henrietta ganz und gar eine Merz. Aber ihre Art zu sprechen war die von Jules und erinnerte auch manchmal an ihre Großmutter. Caroline sah das jetzt deutlich.
»Magst du Hunde?«
fragte sie und hatte plötzlich das Gefühl, sie habe ihr Leben hinter sich.
»Eine Revolution, bloß damit das Militär sein Gesicht wahren kann, das geht doch nicht«, sagte Markwald.
Sarah sagte, »wir können dich hier wirklich nicht gebrauchen.«
»Na schön«, sagte Henrietta, »dann gehe ich eben zu Gottlieb.«
»So denken alle vernünftigen Leute«, sagte Friedrich.
Caroline sagte zu Sarah, »dieser Junge, Jules' Bruder, er muss damals in ihrem Alter gewesen sein.«
»Sie werden nie nachgeben«, sagte Sarah, »und wenn sie eine Revolution niederschlagen müssten, wäre ihnen auch das egal.«
»Was würde dann aus uns?« fragte Friedrich.
»Ja, eben.
Die Regierung muss etwas unternehmen.«
»Die Regierung«, sagte Sarah, »diese Regierung gebe ich keine Woche mehr.«
»Würde der Feldwebel denn nicht auch von einem Kriegsgericht freigesprochen werden?«
»Die meisten Leute glauben nicht daran.«
»Nicht, wenn Putnitz bei seiner Aussage bleibt«, sagte Friedrich.
»In dessen Haut möchte ich nicht stecken«, sagte Sarah. »Die Leute würden ihn am liebsten in Stücke reißen«, sagte Friedrich.
»Tatsächlich? Jemand, der noch unbeliebter ist als wir?«
»Er bestreitet, dass er um Hilfe gerufen habe.«
»In Berlin ist alles ruhig, noch.«
»Berlin liest gerade die Abendzeitungen.«
»Kann man gegen die eigentlich nichts unternehmen?« sagte Großmama.
»Offenbar nicht.«
Quintus Narden ging im Fortschritt auf das Privatleben der Felden nicht weiter ein. Aber einen Tag, nachdem die anderen Zeitungen Einzelheiten über Jules' Leben in Frankreich gebracht hatten, erwähnte er, das Auswärtige Amt habe dem Baron in dem und dem Jahr einen Sekretärsposten bei der Pariser Botschaft angeboten, sei jedoch auf Ablehnung gestoßen. Im öffentlichen Dienst, wo die Beförderungen mit der Langsamkeit eines Uhrwerkes vor sich gingen und Unterministerialdirektoren und Regierungsräte dienstbeflissen ihre Jahre absaßen, machte diese eine Enthüllung mehr böses Blut als alles, was ihr vorangegangen war. Den Beamtenseelen hatte Bernin nie gefallen, aber jetzt formierte sich die Opposition gegen den Grafen offen, einmütig, geradezu engagiert. Julius und Gustavus hatten sich noch nicht gesehen. Julius war durch seine Erkältung und das Asthma ans Haus gefesselt, und solange Clara nicht da war, gab es für die Brüder anscheinend keine Möglichkeit oder keine Notwendigkeit für ein Treffen. Caroline machte sich Gedanken.
»Er kommt doch nie hierher«, sagte Sarah.
»Nie? Du lieber Himmel!«
»Und im Augenblick ist es ja auch nicht das reine Vergnügen, aus dem Haus zu gehen.«
»Soll das heißen, sie sitzen beide zu Hause herum?«
»Sehr wahrscheinlich. Männer tun sich damit viel schwerer.«
»Der arme Jules, er kommt sich vor wie ein Insekt, das sich in ein welkes Blatt verwandelt hat. Dabei ist alles so durchsichtig.«
»Er ist trotzdem sehr allein.«
»Ja, ganz allein, der Ärmste.«
»Da müssen Sie durch. Ich meine, Ihr Treffen«, sagte Sarah.
»Ich weiß gar nicht, wie Jules und Gustavus zueinander stehen. In dieser Nacht im Zug war Jules fast von Sinnen, wenn doch bloß endlich dieses Begräbnis stattfinde.«
»Das wird einiges ändern.
Jules wird es helfen.«
»Er wird nicht hingehen«, sagte Sarah.
Aber er muss.
Was wir jetzt tun oder nicht tun, ist völlig belanglos.
Sarah, sag mal, liegt es daran, ist Jules so, weil er so lange bei den Mertz gewohnt hat?
Nein.
Eigentlich will ich es auch gar nicht so genau verstehen.
In Paris hast du alles sehr gut verstanden, sagte Sarah.
Reden wir nicht von Paris.
Dein Monet ist immer noch dort.
Ich kann es kaum glauben. Bleib dort, zieh nicht um, sagte Sarah leidenschaftlich. Ich bin nicht besonders gut ohne, wenn ich allein bin.
Sarah stand auf und trat an ein Fenster, wie sie es in ihren eigenen Häusern immer tat. Das Fenster ging auf den Hof, aber in der Vossstraße hatten alle Fenster die falsche Größe.
Das ist doch nur eine Art Krise, oder?
Plötzlich klang ihre Stimme wieder sehr jung.
Sarah, das ist es doch.
Sarah wandte sich ihr zu, ohne sie anzusehen. Eine Krise?
Es gibt keine Krisen. Es ist eine Kette. Eine lange Kette.
Aber ja doch, sie wird vorübergehen, diese Krise.
Die Frage war falsch gestellt, sagte Caroline.
12 Herrschaften, die Herrn Geheimrat sprechen möchten, sagte Gottlieb.
Was wollen Sie?
Es hieß, das würden Sie Herrn Geheimrat gern selbst mitteilen.
12? Fragte Großmama.
Eine Abordnung, gnädige Frau.
Ob Sie schon zu Mittag gegessen haben?
Ja, wenn man es so nennen will, gnädige Frau.
Gottlieb, worum geht es? Fragte Friedrich.
Der israelitische Einzelhandelsverband von Groß-Berlin.
Warum sagst du das denn nicht gleich?
Es erschien mir unerheblich.
Ich werde mit Ihnen reden, sagte Friedrich.
Schick sie weg, sagte Markwald.
Führ sie herein, sagte Großpapa.
Soweit ich verstanden habe, möchten Sie Herrn Geheimrat allein sprechen.
Wir sitzen hier aber zusammen, sagte Großpapa.
Sie wollen doch nicht, dass wir aufstehen und hinausgehen.
Vielleicht sollte ich hinausgehen, sagte Caroline und tat dies auch.
Ich glaube, Sie haben recht, Baronin, sagte Fräulein von Reventlow und folgte ihr.
Gottlieb hielt ihnen die Tür auf. Die Abordnung schob sich durch eine andere Tür herein. Alle hielten ihre Zylinder in der Hand und warfen respektvolle Blicke um sich.
»Herr Geheimrat, Frau Geheimrat, meine Herren!«
»Morgen«, sagte Großpapa.
Der Anführer zog ein Papier aus der Rocktasche.
»Will er uns etwas vorlesen?« fragte Großmama.
»Eine Ansprache, gnädige Frau«, flüsterte Gottlieb. Jemand aus der Gruppe korrigierte ihn.
»Eine Petition.«
»Ich verstehe kein Wort.«
»Etwas lauter, bitte«, sagte Großpapa.
»An der Lautstärke liegt es nicht«, sagte Gottlieb.
»Wir kompromittieren? Was kompromittieren wir?«
»Die Gemeinsamkeit, gnädige Frau.«
»Welche Gemeinsamkeit?«
»Der Interessen.«
»Ach so.«
»Was haben wir mit dem Strumpfwarenhandel zu schaffen?« sagte Emil flüsternd zu Markwald.
»Wir haben Pech angerührt, jetzt klebt es.«
»Aufdringliche Esel!«
»Unterschlupf?«
fragte Großmama.
»Eine Art Einladung, gnädige Frau.«
»Assim? Assim?«
»Assimilationisten.«
»Bestimmt so ein Halbedelstein, wertlos.«
»Hineinziehen? Glaubensgenossen? Schiffbruch? Psst, gnädige Frau, wir sollen zuhören.«
»Warum setzen Sie sich nicht?«
»Haben wir Sie etwa dazu eingeladen?« murmelte Emil.
»Nicht-Juden? Wo?«
»Gnädige Frau,
ausmerzen?«
»Rausschmeißen«, half ihr Markwald weiter.
»Mit einem Wort«, schloss ein Mitglied der Abordnung, »sollen die Goi sich gegenseitig fressen.«
»Wo sind sie?«
rief Großmama.
»Moritz Blumenthal«, sagte Großpapa.
»Herr Geheimrat?«
»Ich habe Ihren Vater schon gekannt, da hatte er noch nicht mal einen Nachttopf zum Reinpinkeln.«
»Aber Herr Geheimrat«,
Sollte das vorhin eine Anspielung auf meinen Schwiegersohn sein?
Nun ja, Herr Geheimrat.
Geh nach Hause, mein Junge, und kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Das Gleiche kannst du der Gemeinde von mir bestellen.
Papa, sagte Emil,
ich lasse so viel Verwandtschaft bei mir wohnen, wie es mir passt, sagte der alte Mann und blickte zufrieden um sich. Und wer mir nicht passt, den schmeiße ich raus.
Ja, Herr Geheimrat, gewiss, Herr Geheimrat, nur wir alle werden darunter zu leiden haben.
Wie wahr, murmelte Markwald. März und März unter den Märtyrern, sagte Emil.
Nun wurden Fragen gestellt. Wieder zeigte sich, dass Graf Bernin die Hand im Spiel hatte. Das heikle Problem von Johannes Beisetzung wurde mit einem unangekündigten Begräbnis in aller Stille auf Schloss Sigmundshofen gelöst. Außer Clara, Gustavus und dem Priester waren zwei Offiziere aus Johannes Regiment, der treue Georg und einige ältere Leute aus Landen anwesend, die Johannes schon als Jungen gekannt hatten. Der Außenminister war durch den Staatsbesuch des bulgarischen Kronprinzen in Berlin verhindert. Der private Charakter der Zeremonie wurde dem Heer später als Schwäche angekreidet. Dagegen ließ sich jedoch anführen, die Familie habe es so gewollt. 3 Tage später floh Feldwebel Schaale aus der Haft. Der Kaiser sagte eine Kreuzfahrt ab. Im Reichstag wurde die lang erwartete Anfrage eingebracht. Und noch am selben Abend kam es zu großen Demonstrationen vor dem Kriegs- und dem Außenministerium. Mit dem Sturz der Regierung rechnete man für den nächsten Morgen.
Und wenn ihm die Flucht doch aus eigener Kraft geglückt ist, sowas kommt vor. Ich an seiner Stelle hätte es versucht, und bei diesem Obersten wundert mich gar nichts mehr.
Das Land ist in schlechten Händen, sagte Markwald. Keine Autorität, sagte Friedrich.
Das würde ich nicht sagen, sagte Caroline.
Frauen sind geborene Anarchisten, sagte Markwald.
Clara war wieder nach Berlin gekommen und Caroline machte ihr an diesem Nachmittag einen Besuch. Es war gleich um die Ecke, aber sie benutzte den Landauer der März. Vor dem Eingang war ein Gedränge und es gab ein paar spöttische Bemerkungen über ihre Kleider. Man führte sie in den gleichen Raum im Obergeschoss, wo Clara sie 1 Jahr zuvor gefragt hatte, ob sie sich von ihr helfen lassen wolle. Caroline war Clara seit ihrer Hochzeit nicht mehr begegnet und hatte das Gefühl, nun sei sie es, die dieser erschöpft wirkenden, aber immer noch kerzengerade dastehenden Gestalt Beistand leisten könne. Gustavus sagte, »Setz dich doch, Clara!« Clara überhörte ihn. Auf einem kleinen, furchtbar unbequemen Stuhl kam Caroline, die sonst nie befangen war, der Verlegenheit näher denn je. Sie fühlte sich zu elegant, zu klein, zu jung.
»Anscheinend hat es viele Missverständnisse gegeben. Mein Bruder muss das erklären. Die Leute würden sich anders aufführen, wenn man ihnen sagen würde, was wirklich geschehen ist.«
»Liebe Clara«, sagte Gustavus. Caroline sah ihn an, und ihr wurde bewusst, wie selten sie ihn gesehen hatte. Wieder wunderte sie sich über die Ähnlichkeit zwischen ihm und Jules und über die Unterschiede. Gustavus war kräftiger als sein Bruder. Er war nicht lebhafter, aber doch sehr präsent und ganz ohne jene fremdartige Finesse, die bei Jules gelegentlich den Eindruck weckte, er sei nicht ganz anwesend. Beide Männer wirkten jünger, als sie waren. Bei Jules war es das Aussehen und Gustavus hatte sich die beflissene Jungenhaftigkeit des ewigen Adjutanten zugelegt.
»Was ist denn wirklich geschehen?«
Clara erzählte es ihr.
Und nun will Konrad dazu nichts sagen. Er sagt, er habe nichts mit ihm zu tun gehabt, er sei gar nicht da gewesen. Und das stimmt natürlich. Konrad hatte damals einen Posten in Rom. Als er zurückkehrte, war Jean schon untergebracht. Unser Vater hat das eingefädelt. Und als Papa starb, waren alle sehr hilfsbereit und es ging einfach weiter. Es lag wohl auch daran, dass Konrad so viel älter war und so früh von zu Hause wegging. Ich glaube, er ist Jean nie begegnet.
Wie schrecklich unfair das alles ist.
Wie bitte?
Es ist so unfair.
Unfair? Ein sonderbarer Ausdruck, sagte Clara.
Dann ist also alles wahr. Jules hat mir manches erzählt, aber es klang so seltsam.
Jules hat nicht alles mitbekommen«, sagte Clara.
»Und Sie haben ihn wirklich zurückgeschickt?«
»Wir alle haben es zu verhindern versucht, so gut wir konnten. Auch mein Vater. Als er schließlich erkannte, was es bedeuten würde, versuchte er, es rückgängig zu machen. Da war dieser brave Mann, ein Priester. Er ist inzwischen gestorben. Papa kam zu spät. Heute weiß ich, dass es Jeans Vater so und nicht anders bestimmt war. Obwohl wir anderen unser Bestes taten, verstehst du, Caroline? Es war unsere Pflicht.
Aber ins Heer, warum denn ins Heer, Clara?«
»So haben wir das gar nicht gesehen. Papa ganz bestimmt nicht. Es war doch bloß ein Gehöft, ein Regiment in unserer Gegend. Es kam uns weniger trist vor.«
Caroline sah Clara eindringlich an, mit einer Art von Scheu und aufkeimender Bewunderung. Zum ersten Mal, seit sie in diese Stadt gekommen war, hatte sie nicht das Gefühl, abseits zu stehen. Clara sagte, »Vielleicht war zu Papas Zeiten alles ganz anders. Es ist furchtbar, dass unseretwegen jetzt ein solcher Skandal ausbricht. Konrad muss sprechen. Gustavus«, doch Gustavus hatte den Raum verlassen. Die Regierung stürzte am nächsten Tag nicht. Bernin sagte nichts. Der Kanzler indessen stand auf und sprach einige ruhige, entschiedene Worte. Er sprach von Mücken und Elefanten. Er sprach von Propaganda, die sich selbst ihr wichtigster Zweck sei. Er verhieß eine gründliche Untersuchung der ganzen Angelegenheit, äußerte allerdings Zweifel daran, dass sie dazu angetan sei, den politischen Alltag eines großen Reiches durcheinander zu bringen. Er verbürgte sich dafür, dass der Gerechtigkeit Genüge getan und ein gewisser Flüchtling aufgespürt werden würde, und er versprach, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Diese Rede hatte eine wunderbar beruhigende Wirkung. Vernünftige Leute spürten, dass sie sich zu schnell hatten fortreißen lassen.
»Vielleicht läuft es sich jetzt tot«, sagte Sarah. Die Woche verging. Schale wurde nicht gefunden. In den Städten war die Polizei allgegenwärtig, hielt sich aber zurück. Das Volk wurde der Unruhen anscheinend langsam müde. Da platzte Quintus Narden mit der Meldung heraus, dem Rittmeister Felden sei von seiner Majestät ein Orden verliehen worden.
»Mein roter Adler«, sagte Gustavus.
»Ein Operettenreich«, sagte Sarah. »Schade, dass man es sonst kaum merkt.«
In ganz Bayern tauchte an den Hauswänden ein Plakat auf, das behauptete, der Kaiser sei schon seit 1902 nicht mehr zurechnungsfähig, und in manchen Orten wurde der Kronprinz zum Regenten ausgerufen. An diesem Tag trat Graf Bernin zurück.